Elvis Presley. Elvis Presley wurde am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi geboren. Er starb am 16. August 1977 in Memphis, Tennessee. Oft nannten ihn seine Fans einfach nur Elvis. Er war ein Sänger, Musiker und Schauspieler aus den Vereinigten Staaten. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts. Viele bezeichnen ihn als den King of Rock'n'Roll oder schlicht The King. Früher trug er auch den Spitznamen Elvis the Pelvis, weil er bei seinen Auftritten die Hüften besonders schwungvoll bewegte. Presley verkaufte wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde Tonträger und gilt damit als einer der erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten. Er stammte aus finanziell schwierigen Verhältnissen und begann seine Karriere im 1954 als einer der ersten Musiker der Rockabilly-Bewegung. Diese Musikrichtung war eine Mischung aus weißer Country-Musik und schwarzem Rhythm and Blues. Zu jener Zeit wurde er zur kontrovers diskutierten Identifikationsfigur der Rock'n'Roll-Bewegung. Seine sehr körperbetonten Bühnenshows sorgten damals für große Aufmerksamkeit. Mit seiner markanten, fast 3 Oktaven umfassenden Stimme und seinem emotionsgeladenen Gesangsstil war er in verschiedenen Genres erfolgreich, darunter Rock, Pop, Country, Gospel und Blues. Bis 1978 wurde Presley 14 Mal für den Grammy nominiert. Er gewann diese Auszeichnung 3 Mal für seine Gospel-Interpretationen. Mit 36 Jahren erhielt er als jüngster Künstler bis dahin den Lifetime Achievement Award. Zusammen mit Michael Jackson ist er der einzige Künstler, der in 5 Halls of Fame aufgenommen wurde. Dazu gehören Rock'n'Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. Außerdem erhielt er zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie einen Diamond Award. Er wurde zudem wiederholt als meistverkaufter Solokünstler in der Geschichte der Vereinigten Staaten geehrt. In den amerikanischen Billboard-Charts erreichte er mit 15 Alben und 16 Extended Plays den 1. Platz. Er ist der einzige Musiker, der dort Nummer-1-Hits in den Pop, Country, Rhythm and Blues und Adult Contemporary Charts hatte. Zwischen 1956 und 1969 spielte Presley in 31 Spielfilmen mit. Ab 1969 gab er bis zu seinem plötzlichen Herztod im August 1977 über 1000 Konzerte. Die Ursache für seinen Tod war eine langjährige Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente und eine ungesunde Ernährungsweise. Seine Lebensgeschichte wurde in zahlreichen Büchern, Filmen und Fernsehsendungen aufgegriffen. Sein Nachwirken wird bis heute erforscht. Kindheit und Jugend. Elvis Presley wurde 1935 in East Tupelo, Mississippi geboren. Er war der Sohn des Landarbeiters Vernon Elvis Presley, der am 10. April 1916 geboren wurde und am 26. Juni 1979 verstarb. Seine Mutter war die Textilarbeiterin Gladys Love Smith, geboren am 25. April 1912 und verstorben am 14. August 1958. Elvis Presley wuchs als geliebtes und behütetes Einzelkind auf. Seine Eltern und er bildeten einen besonders engen Familienverbund. Soziale Kontakte beschränkten sich zum größten Teil auf den Kreis der Familie und der unmittelbaren Nachbarschaft. Für teure Freizeitaktivitäten hatte die Familie Presley kein Geld. Radios waren selten, sodass sich Menschen oft versammelten, um Country-Stars der Grand Ole Opry zu hören. Die Presleys musizierten oft selbst und Elvis sang schon als Kind mit. Ein Onkel von Gladys Presley war Prediger in der Assembly of God Church, die die Familie regelmäßig besuchte. Dort spielte Musik eine große Rolle und Elvis sang früh im Chor. Eine Lehrerin erkannte sein Talent und ermutigte ihn, 1945 an einem Talentwettbewerb teilzunehmen. Mit dem a cappella vorgetragenen Old Shep belegte er den 5. Platz und erhielt seine erste Gitarre. Zur gleichen Zeit bewunderte er den Country-Musiker Mississippi Slim, der ihn in dessen Radioshow auftreten ließ und ihm Gitarrenunterricht gab. Zwischen 1946 und 1947 zog die Familie Presley in Tupelo mehrfach um, da sie Hypotheken und Miete nicht regelmäßig zahlen konnte. Trotz strenger Rassentrennung lebten sie zeitweise in einem Viertel mit vielen Afroamerikanern. Presley freundete sich mit einem schwarzen Nachbarsjungen an und besuchte begeistert afroamerikanische Gottesdienste, wo er mitsang. Heimlich erkundete er auch die Vergnügungsviertel der schwarzen Bevölkerung und entdeckte seine Faszination für den Blues. Neuanfang in Memphis. 1948 zog die Familie Presley nach Memphis in der Hoffnung auf bessere wirtschaftliche Chancen. Sie lebten zunächst in verschiedenen Pensionen, bevor sie eine Wohnung in den Lauderdale Courts erhielten, einem sozialen Wohnviertel für einkommensschwache weiße Familien. Memphis hatte eine lebendige Radioszene mit weißen und schwarzen Sendern nebeneinander. In der Humes High School veränderte Presley sein Aussehen. Er trug auffällige Kleidung im Stil der afroamerikanischen Gemeinschaft, ließ sein Haar schwarz färben und begeisterte sich für Gospelquartette wie die Blackwood Brothers und die Statesmen. Besonders beeindruckte ihn deren Leadsänger Jake Hess. Presley besuchte regelmäßig nächtliche Gospelveranstaltungen und hörte begeistert den Black Gospel in der East Trigg Baptist Church. Gleichzeitig liebte er Blues, Country sowie Künstler wie Perry Como, Dean Martin und Roy Hamilton. Kurz vor seinem Highschool-Abschluss im Juni 1953 gewann er mit Old Shep einen Talentwettbewerb. Die Anfänge bei Sun Records. Nach seinem Highschool-Abschluss arbeitete Presley in einem Maschinenreparaturservice. Mit seinem ersten Gehalt nahm er im Juni 1953 in Sam Phillips' Memphis Recording Service eine Platte als Geschenk für seine Mutter auf. Die Assistentin Marion Keisker war von seiner Stimme beeindruckt und notierte seine Daten. Ende des Jahres begann Presley als Lastwagenfahrer bei Crown Electric und trat nebenbei bei Schul- und Studentenfeiern auf. Im Januar 1954 nahm er erneut zwei Songs bei Sun Records auf. Sam Phillips erkannte sein Talent und lud ihn im Juli zu einer Aufnahmesession mit Gitarrist Scotty Moore und Bill Black ein. Während einer Pause interpretierte Presley spontan That's All Right von Arthur Crudup völlig neu. Eine Aufnahme, die als Geburtsstunde des Rockabilly gilt. Die Single wurde am 19. Juli veröffentlicht. Die B-Seite enthielt eine rockige Version von Blue Moon of Kentucky. Ende August 1954 erreichte die Platte die Billboard-Charts. Presley nahm weitere Titel bei Sun Records auf, darunter Good Rockin' Tonight, Mystery Train und I Forgot to Remember to Forget, die ihn in den nationalen Billboard Country Charts bekannt machten. Die Hillbilly Cat und die Blue Moon Boys. Elvis Presley, Scotty Moore und Bill Black traten am 30. Juli 1954 im Overton Park Amphitheater in Memphis erstmals vor größerem Publikum auf. Presleys energiegeladene Bühnenshow mit seinen markanten Hüftbewegungen löste begeisterte Reaktionen aus. Nach diesem Erfolg spielten sie regelmäßig in Clubs rund um Memphis und wurden schnell zur Underground-Sensation. Ihr Auftritt in der Grand Ole Opry in Nashville stieß auf verhaltene Reaktionen. Doch beim Louisiana Hayride feierten sie große Erfolge, was Presley einen langfristigen Vertrag einbrachte. Mit dem neu hinzugekommenen Schlagzeuger DJ Fontana tourten sie als Hillbilly Cat und die Blue Moon Boys durch die Südstaaten. Presley stand mit Stars wie Hank Snow, Johnny Cash, Bill Haley und Buddy Holly auf der Bühne. Seine wachsende Popularität übertraf bald etablierte Country-Künstler und selbst Roy Orbison wurde ein Bewunderer. Der Rockabilly-Sound verbreitete sich rasant und viele Musiker begannen, Presleys Stil zu kopieren. Im November 1955 verkaufte Sam Phillips seinen Vertrag für $40,000 an RCA Records und ebnete so den Weg für Presleys landesweite Karriere. Gegen Ende 1955 wechselte Presley vom regionalen Label Sun zum nationalen Label der Radio Corporation of America. Diesen Schritt hatte der gebürtige Niederländer Colonel Tom Parker arrangiert. Seit den 40er Jahren war Parker bereits als Promotor und Manager für Country-Stars wie Eddie Arnold und Hank Snow tätig. Gemeinsam mit Hank Snow leitete er die Künstleragentur Jamboree Attractions Hank Snow Enterprises und wurde damit sehr erfolgreich. Nachdem Parker das Management von Presley übernommen hatte, arbeitete er bis 1977 ausschließlich für ihn. Von Anfang an sorgten Presley und sein Manager für eine klare Aufgabenteilung. Parker übernahm sämtliche finanziellen Aspekte, während Presley sich auf seine künstlerische Arbeit konzentrierte. Erste Plattenaufnahmen bei RCA Records. Die erste Aufnahmesession fand im Januar 1956 in den Studios der Radio Corporation of America in Nashville statt. Sie bescherte dem jungen Künstler nach anfänglichen Zweifeln seines neuen Labels mehrere Hits. Darunter war der Song Heartbreak Hotel, der im Frühjahr 1956 den ersten Platz in den Pop- und Country-Hitparaden erreichte und Presleys erste goldene Schallplatte wurde. Kurz darauf erschien seine erste Langspielplatte mit dem Titel Elvis Presley. Darin kombinierte er Lieder aus der Sun-Zeit mit neuen Aufnahmen der Radio Corporation of America. Nur wenige Wochen später kam diese Langspielplatte auf Platz 1 der Billboard-Langspielplattencharts. Zugleich war sie das erste Album der Radio Corporation of America, das mehr als $1 Million einbrachte. In derselben Aufnahmesession arbeitete Presley zum ersten Mal erfolgreich mit Gordon Stoker vom Gesangsquartett The Jordanaires zusammen. Diese Zusammenarbeit führte in den folgenden 15 Jahren zu vielen weiteren Hits. Mit der Aufnahmesession im Juli 1956 erschien die Hitsingle Hound Dog und Don't Be Cruel. Presley übernahm damit endgültig die künstlerische Leitung seiner Studioaufnahmen. Er behielt das während seiner ganzen Karriere bei, ohne je offiziell als Produzent genannt zu werden. Seine Version von Hound Dog schrieb Musikgeschichte. Sie erreichte zur gleichen Zeit sowohl in den amerikanischen Pop, Rhythm and Blues, als auch in den Country-Musik-Hitparaden den ersten Platz. Damit wurde sie zu einem der frühen, sehr erfolgreichen Crossover-Titel in der amerikanischen Chartgeschichte. Im Jahr 1957 gelangen Presley mit All Shook Up, Teddy Bear und Jailhouse Rock drei weitere Crossover-Spitzenreiter. Diese Titel standen nur am Anfang einer langen Serie von Erfolgen, die ihn bald auch weltweit bekannt machten. Durchbruch mit Live-Auftritten im Fernsehen. Zwischen Januar 1956 und 1957 trat Elvis Presley in mehreren sehr beliebten Varieté-Sendungen in den Vereinigten Staaten auf. Diese Reihe von Fernsehauftritten machte ihn schlagartig national und international bekannt. Zu den Shows, in denen er auftrat, zählten die Stage-Show von Jimmy und Tommy Dorsey, die Milton Berle Show, die neu gegründete Show von Steve Allen und schließlich die Show von Ed Sullivan, die als Nummer 1 der Varieté-Sendungen galt. Bei einem Auftritt in der Show von Milton Berle am 5. Juni 1956 spielte Presley das Lied »Hound Dog«. Während eines langsameren Blues-Teils bewegte er seine Hüften und Beine besonders auffällig vor dem Mikrofon. Dieser Auftritt wurde als eine Art Striptease auf offener Bühne gedeutet. Es entfachte einen nationalen Medienaufruhr ungeahnten Ausmaßes. Presley wurde daraufhin als Verkörperung jener Rock'n'Roll-Welle gesehen, die angeblich Amerikas Teenager verderbe. Elternverbände, religiöse Gruppierungen und Lehrerorganisationen protestierten lautstark gegen den jungen Musiker aus den Südstaaten. Die heftige Kontroverse sorgte dafür, dass noch mehr Fernsehshows um Elvis the Pelvis konkurrierten. Allerdings zensierten sie ihn, indem sie ihn nur noch von der Hüfte aufwärts filmten. Der internationale Erfolg Presleys bescherte ihm neben dem Titel King of Rock'n'Roll auch in einigen englischsprachigen afrikanischen Staaten wie Kenia, Namibia und Südafrika den Beinamen The Singing Quiff. Auch wenn das Musikgenre Rock'n'Roll bereits einige Zeit in unterschiedlichen Formen existierte, sorgten vor allem Presleys Fernsehauftritte und Charterfolge in 1956 und 1957 dafür, dass er zur Leitfigur einer gesamten Teenager-Generation wurde. Er rückte den Rock'n'Roll, der an den Grundfesten der amerikanischen Gesellschaft zu rütteln schien, in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sowohl diese Musik als auch Presley selbst wurden für vieles verantwortlich gemacht, was als gesellschaftliches Problem empfunden wurde. Unerwünschte Moral- und Kulturvorstellungen, Rassenvermischung, Jugendkriminalität und fehlende Frömmigkeit. Presley als US-Soldat. Ende 1957 erhielt Presley seinen Einberufungsbescheid. Er betonte, dass es seine Pflicht sei, diesen Dienst zu leisten. Obwohl er für einen bequemen Unterhaltungseinsatz hätte optieren können, entschied er sich für das reguläre Soldatenleben. Sein Manager und seine Plattenfirma hielten seine Karriere durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Single-Veröffentlichungen am Laufen. Presley begann seine Grundausbildung im Frühjahr 1958 in Fort Hood, Texas. Am 14. August verstarb seine Mutter im Alter von 46 Jahren, was ihn tief erschütterte. Am 1. Oktober reiste er mit einem Truppentransporter nach Deutschland, wo er bis Anfang 1960 in einem Panzerbataillon der 3. Amerikanischen Panzerdivision in Friedberg diente. Er lebte in Bad Nauheim mit seinem Vater, seiner Großmutter und Freunden. Während dieser Zeit reiste er nach München und Paris und nahm an Manövern teil. Presley galt als bodenständig, zeigte Führungsqualitäten und wurde mehrfach befördert. Privat entdeckte er seine Leidenschaft für Karate und hatte ersten Kontakt mit Amphetaminen. Im September 1959 lernte er in Bad Nauheim die 14-jährige Priscilla Beaulieu kennen, die später seine Frau wurde. Hollywood. Als Presley Anfang März 1960 nach anderthalb Jahren Wehrdienst in Deutschland zum ersten Mal wieder amerikanischen Boden betrat, hatte sich die Musiklandschaft spürbar gewandelt. Eine neu entstandene Gruppe von Hörerinnen und Hörern bevorzugte statt der harten Rock'n'Roll-Rhythmen den leichteren Pop-Sound von Bobby Darin oder Frankie Avalon. Die allgemeine Entwicklung vom Rock'n'Roll hin zu einem rockigen Pop-Sound bot Presley neue künstlerische Möglichkeiten. Zwischen 1960 und Anfang 1969 drehte Presley 27 Filme, die meist Musikkomödien waren. Fast immer erschien dazu ein Soundtrack-Album. Während dieser sogenannten Hollywood-Jahre lag sein Schwerpunkt auf Filmproduktionen und Studioaufnahmen. Sein Auftritt in Frank Sinatras Timex-Fernsehshow Ende März 1960 blieb sein letzter Fernsehauftritt bis 1968. Nach einem Benefizkonzert Ende März 1961 in der Bloch Arena in Honolulu gab er erst ab 1969 wieder Konzerte. Studio-Highlights Anfang der 1960er Jahre. Ende März 1960 fand in Nashville Presleys erste Aufnahmesession seit Juni 1958 statt. Schnell wurde allen Anwesenden klar, dass er nichts von seinen Fähigkeiten verloren hatte. Seine Stimme hatte viel mehr an Reife und Umfang gewonnen. Der rockige Popsong Stuck on You wurde ein Millionenhit und erreichte in den Popcharts rasch den ersten Platz. Die zweite Aufnahmesession knüpfte an den Erfolg der ersten an. Neben einigen neuen zeitgemäßen Kompositionen aus dem Portfolio seiner Musikverlage wählte Presley Fever und den Blues Reconsider Baby mit einem markanten Saxophon-Solo von Boots Randolph. Neuland betrat er mit It's Now or Never, das auf dem alten italienischen Volkslied O Sole Mio basiert. Die Session brachte mit dem Liebeslied Are You Lonesome Tonight einen weiteren Klassiker hervor. Es war die einzige Aufnahme in Presleys Karriere, die auf eine Anregung seines Managers Colonel Parker zurückging und ihm 3 Grammy-Nominierungen einbrachte. Sowohl It's Now or Never als auch Are You Lonesome Tonight wurden Nummer-1-Hits in den Popcharts und schafften es in die Top 10 der Rhythm and Blues Charts. Zu Presleys erfolgreichem Comeback passte auch der Name des 1960 erschienenen Albums Elvis Is Back, das den 2. Platz der Pop-Album-Charts in den Vereinigten Staaten von Amerika erreichte. Weitere erfolgreiche Studioalben erschienen 1961 mit Something for Everybody und 1962 mit Potluck. Auch das Gospelalbum His Hand in Mine aus dem Jahr 1960 wurde ein Erfolg. Zwischen 1960 und 1963 konnten sich etliche Singles in den Top 5 der amerikanischen Pop, Rhythm and Blues und den neu geschaffenen Adult Contemporary Charts platzieren. Dazu zählen Surrender, I Feel So Bad, Marie is the Name of His Latest Flame, Can't Help Falling in Love, Little Sister, Good Luck Charm, Follow That Dream, She's Not You, Return to Sender und You're the Devil in Disguise. Die meisten dieser Songs avancierten zu großen internationalen Hits. Musikalische Neuorientierung und Heirat. Mitte der 1960er Jahre befand sich die Musiklandschaft erneut im Wandel. Die British Invasion, angeführt von den Beatles, erreichte endgültig die Vereinigten Staaten von Amerika. Presley war zwar weiterhin mit seinen Liedern in den Hitparaden vertreten, vor allem in den erwachsenenorientierten zeitgenössischen Hitlisten. Doch die musikalischen Trends setzten inzwischen andere Künstler. Im Jahr 1965 besuchten die Beatles Presley in seinem Haus am Perugia Way in Los Angeles. Die Begegnung fand ohne Reporter oder Fotografen statt. Paul McCartney riet Presley, statt mittelmäßiger Filme lieber neue Songs herauszubringen. Presley entschied nach eigener Aussage in diesem Jahr, seiner Karriere eine frische Richtung zu geben. Aus dieser Entscheidung entstand im Jahr 1966 das Gospelalbum How Great Thou Art. Presley nahm es in Nashville auf und erhielt dafür im Jahr 1967 seinen ersten Grammy. Höhepunkt des Albums war der von ihm selbst arrangierte Titelsong, bei dem er alle vier Gesangsstimmen eines klassischen Gospelquartetts übernahm. Damit bewies er seine gesangliche Leidenschaft und seine Liebe zur Gospelmusik. Während derselben Aufnahmen interpretierte er das Lied Tomorrow is a Long Time von Bob Dylan, was Dylan später besonders hervorhob. Obwohl Presley weiterhin vertraglich an weitere Soundtrack-Alben gebunden war, setzte sich seine musikalische Neuausrichtung im August 1967 fort. Ab dem Jahr 1967 änderte sich Presleys Leben auch privat. Am 1. Mai 1967 heiratete er in Las Vegas Priscilla Ann Beaulieu. Er hatte sie Ende 1959 während seiner Militärzeit in Deutschland kennengelernt. Seit dem Frühjahr 1963 lebten beide zusammen, obwohl Priscilla damals noch minderjährig war. Sie berichtete später, dass Presley ihren Eltern versprechen musste, sie zu heiraten, sobald sie volljährig war. Das einzige gemeinsame Kind, Lisa Marie Presley, kam im Februar 1968 zur Welt und starb im Januar 2023. Comeback, Fernsehsondersendung Elvis. Im Januar 1967 trat eine Vertragsergänzung zwischen Presley und seinem Manager Colonel Parker in Kraft. Sie machte beide zu gleichberechtigten Geschäftspartnern. Gegen Ende 1967 begann Parker mit dem Fernsehsender National Broadcasting Company über Presleys ersten Fernsehauftritt seit 1960 zu verhandeln. Im Frühjahr 1968 wurden die Pläne konkreter. Der Nähmaschinenhersteller Singer kam als Sponsor hinzu. Außerdem schlug der Sender ein junges und erfolgreiches Produzententeam für das Special vor: Bones Howe und Steve Binder. Am 3. Dezember 1968 wurde das Fernsehprogramm mit dem Titel Elvis ausgestrahlt. Es erreichte einen Zuschaueranteil von 42% und war damit die erfolgreichste Show der National Broadcasting Company in jenem Jahr. Kritikerinnen, Kritiker und Publikum reagierten erstaunt, weil niemand erwartet hatte, dass Presley so beeindruckend als Entertainer zurückkehren würde. Auch in den Charts zeigte sich sein Erfolg unmittelbar. Das Album zur Sendung erreichte Platz 8 der Billboard Pop Charts und bewies, dass Presley wieder im Musikgeschäft angekommen war. Die Konzertjahre. Die 1970er Jahre waren von vielen Live-Auftritten geprägt. Vom Sommer 1969 bis zu seinem Tod im August 1977 gab Elvis Presley mehr als 1100 Konzerte. 635 dieser Auftritte fanden im International Hotel in Las Vegas statt. Sein bekanntestes Konzert Aloha from Hawaii gab Presley am 14. Januar 1973 in Honolulu. Es war das erste Konzert eines Solo-Entertainers, das in zahlreichen Ländern der Welt live per Satellit übertragen wurde. Dadurch wurde er endgültig zum internationalen Superstar. In den 1970er Jahren erschienen außerdem zwei Konzertdokumentationen mit ihm. Elvis, That's the Way It Is aus dem Jahr 1970 und Elvis on Tour aus dem Jahr 1972. Zusätzlich veröffentlichte Presley in dieser Zeit viele Studioalben, auf denen er Rock, Pop, Country, Gospel, Blues und Shownummern im Las Vegas-Stil darbot. In dieser Phase seiner Karriere entwickelte Presley ein Bühnenimage, das bis heute fest mit seinem Namen verbunden ist. Er trat als Entertainer im Jumpsuit auf und prägte damit sein unverwechselbares Erscheinungsbild. Aufnahmen im American Sound Studio 1969. Im Januar 1969 entschied sich Presley, zum ersten Mal seit 1955 wieder in seinem Wohnort Memphis aufzunehmen. Dort hatte sich neben dem bekannten Rhythm and Blues Studio Stax auch das American Sound Studio von Chips Moman einen Namen gemacht. Bei den Aufnahmesessions entstand eine vielseitige Palette von Presley-Stücken, die sich vom zeitgenössischen Soul bis zu Country-Standards erstreckte. Manche Lieder vermischten Elemente aus Rock, Blues und Country so geschickt, dass sie sich keinem einzigen Genre zuordnen ließen. Über 30 der im American Sound Studio eingespielten Titel erschienen als Singles oder auf den Alben From Elvis in Memphis sowie From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Beide Alben wurden 1969 veröffentlicht und From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis war ein Doppelalbum. Besondere Höhepunkte der Sessions waren In the Ghetto und Suspicious Minds. Suspicious Minds wurde später zusammen mit 5 weiteren Presley-Songs in die Naras Hall of Fame für besonders hochwertige und historisch bedeutende Aufnahmen aufgenommen. In the Ghetto erreichte 1969 in den Vereinigten Staaten Platz 3 der Popcharts und Platz 2 der Countrycharts. Suspicious Minds kam auf den 1. Platz der Popcharts. Don't Cry Daddy belegte Platz 6 der Popcharts und Platz 13 der Countrycharts. Nach dem Erfolg des Fernsehspecials Elvis 1968 erhielt Presley ein Angebot für eine Konzertreihe im neu erbauten International Hotel in Las Vegas. Der Veranstaltungsraum mit 2000 Sitzplätzen war der größte der Stadt. Für seine Show stellte Presley eine neue Band zusammen, darunter Gitarrist James Burton, Bassist Jerry Scheff und Schlagzeuger Ronnie Tutt. Ergänzt wurde die Besetzung durch das Gospelquartett The Imperials, die Sweet Inspirations und das Orchester des Hotels. Am 31. Juli 1969 feierte Presley seine Bühnenrückkehr vor einem prominenten Publikum, darunter Cary Grant, Fats Domino und Sammy Davis Jr. Er begeisterte mit energiegeladenen Auftritten, zu denen auch Karate-Einlagen gehörten. Die Presse feierte die Shows als triumphale Rückkehr. Nach diesem Erfolg unterzeichnete sein Management einen 5-Jahres-Vertrag mit dem International Hotel, der ihm pro Engagement $1 Million einbrachte. Seine Auftritte waren stets ausverkauft und lockten Fans aus aller Welt an. Zwischen 1969 und 1977 gab Presley 635 Konzerte in Las Vegas. Weniger bekannt ist, dass er zwischen 1971 und 1976 auch regelmäßig im Sahara Tahoe Hotel auftrat. Die Elvis Presley Show auf Tournee. Nach seinem 2. Las Vegas Engagement im Februar 1970 trat Presley bei 6 Konzerten im Houston Astrodome auf und brach erneut Zuschauerrekorde. Diese Auftritte markierten den Beginn eines langen Tourneemarathons durch die Vereinigten Staaten, der bis zu seinem Tod andauerte. Die Konzertdokumentation Elvis on Tour aus dem Jahr 1972 zeigt eindrucksvoll eine seiner Tourneen. Presley gab eines seiner seltenen Interviews und der Film gewann einen Golden Globe. Im Juni desselben Jahres spielte er 4 Konzerte im Madison Square Garden in New York vor ausverkauftem Haus, mit Fans wie Bob Dylan und Paul Simon im Publikum. Die New Yorker Presse feierte ihn als »Prinzen von einem anderen Planeten«. Seine Shows folgten einer festen Struktur. Nach einem Comedy-Act sangen seine Background-Sänger, bevor Presley ohne Zugaben auftrat. Er trug meist einen weißen Jumpsuit mit breitem Gürtel und Umhang. Da Presley nicht außerhalb der Vereinigten Staaten tourte, wurde Aloha from Hawaii als erstes per Satellit übertragene Solokonzert weltweit ausgestrahlt und erreichte über 1 Milliarde Menschen. Obwohl seine Gesundheit litt, blieb Presley bis zuletzt auf Tour. Höhepunkte waren Konzerte in Memphis und das Silvesterkonzert 1977 in Pittsburgh. Sein letztes Konzert gab er am 26. Juni in Indianapolis, kurz vor seinem Tod am 16. August. Tod und Todesursache. Elvis Presley starb am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren auf seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee. Seine damalige Verlobte Ginger Alden fand ihn gegen 13.30 Uhr leblos im Badezimmer. Unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit wurde er am 18. August zunächst auf dem Forest Hill Friedhof neben seiner Mutter beigesetzt. Nachdem versucht worden war, den Leichnam zu stehlen, erhielten die Erben eine Genehmigung, Elvis und Gladys Presley Anfang Oktober 1977 im Meditationsgarten von Graceland zu bestatten. Zunächst gab man im August eine Herzrhythmusstörung unbekannter Ursache als offizielle Todesursache an. Nach einer von der Familie veranlassten Obduktion stellte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners am 21. Oktober 1977 fest, dass eine krankhafte Veränderung des Herzens, verstärkt durch eine koronare Herzkrankheit, mitverantwortlich war. Da sich Gerüchte über eine mögliche Vertuschung oder Fälschung des Totenscheins verbreiteten, beauftragte die Gesundheitsbehörde des Staates Tennessee 1994 den unabhängigen Pathologen Joseph Davies mit weiteren Untersuchungen. Davies kam zu dem Schluss, dass übermäßige Medikamenteneinnahmen keine Rolle spielten und bestätigte im Wesentlichen die zuvor angegebene Todesursache. Während eines Prozesses im Jahr 1981 gegen Presleys Hauptarzt George Nitschopoulos wurde bekannt, dass er in den ersten 8 Monaten des Jahres 1977 mehr als 10.000 Dosen Beruhigungsmittel, Amphetamine und Narkotika in Presleys Namen verschrieben hatte. Seine Lizenz ruhte daraufhin 3 Monate. 1995 wurde sie dauerhaft entzogen, nachdem das Tennessee Medical Board 1992 eine neue Anklage wegen überhöhter Medikamentenverschreibungen erhoben hatte.